Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bibelstunde. Der Wochenspruch für diese Woche steht im Johannesevangelium in Kapitel 1, Vers 16. Manche werden ihn sicherlich heute Morgen im Losungsbuch schon gelesen haben. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und es ist so gut, dass diese Aussage vom Johannes nicht nur für ihn und für die Jünger damals gilt, sondern genauso auch für uns heute. Auch wir dürfen aus seiner Fülle leben, auch wir dürfen aus seinem Reichtum schöpfen, auch wir dürfen eine Gnade um die andere nehmen, ob es jetzt Begegnungsgnade ist oder sonst Alltagsgnade, Gnade für die vor uns liegende Woche. Vielleicht mangelt es uns auch an irgendetwas, dass wir denken oder wissen, mir fehlt es eigentlich an Zuversicht oder an Freude oder an sonst etwas. Da habe ich gedacht, wir bitten darum, dass Jesus diesen Mangel ausfüllt, und zwar mit dem ersten Lied Nummer 274. Ja, manche haben vielleicht mitgebetet, auch für unsere Bibelschule, die ja gestern aufgebrochen ist zu ihrem großen Abenteuer, in Anführungszeichen zu ihrem Einsatz in Indien mit dem Missionswerk Netanya. Da haben wir gerade die Nachricht bekommen, dass sie 13.15 Uhr, also vor 45 Minuten, gut in Indien gelandet sind. Da möchte ich jetzt auch gleich dafür beten und danken und für unsere Bibelstunde jetzt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns hier wieder zusammengeführt hast, um auf dein Wort zu hören. Wir danken dir für alle Durchhilfe in der vergangenen Woche, für alles, was wir an Güte und Freundlichkeit von dir erleben durften. Und wir möchten dir jetzt auch so von Herzen danken, dass unsere Bibelschülerinnen wohlbehalten in Indien angekommen sind. Und Herr, wenn wir gerade in dieser Woche den Wochenspruch haben, dass wir eine Gnade um die andere von dir nehmen dürfen, dann lasst es auch unsere Schülerinnen und Schwestern und Herrn Graf und seine Frau und wer dabei ist, erfahren. Die Begegnungsgnade, schenk du sie ihnen. Auch die Gnade, all dem begegnen zu können und mit umgehen zu können, was ihnen dort begegnet. Hilf ihnen in jeder Weise und segne du sie. Und es erbitten wir auch so von Herzen für uns jetzt, dass du uns miteinander segnest beim Hören auf dein Wort. Amen. Ja, ich wollte Sie mal fragen, ob Sie alles geschafft haben, was Sie im letzten Jahr fertig bekommen wollten. Also zumindest beim Herrn Feig sehe ich, dass er mit dem Kopf schüttelt. Ja, mir ist auch so gegangen. Und zwar im Blick auf uns jetzt hier, dachte ich vor allem an unser Thema Samuel, das uns ja im vergangenen Jahr durch unsere Bibelstunden begleitet hat. Wir hörten ja schon, dass Samuel sein Richteramt abgegeben, niedergelegt hat. Aber wir mit der Forderung des Volkes nach einem König weitergemacht hat, wir mit der Anweisung Gottes umgehen, gehorche der Stimme der Ältesten deines Volkes und mache ihnen einen König, das ist bisher noch offen geblieben. Und darum soll es jetzt heute gehen. Nun würde es mich mal echt interessieren, was Sie an Samuels Stelle gemacht hätten. Mit dieser Aufforderung Gottes, mache ihnen einen König. Wie hätten Sie reagiert? Was hätten Sie unternommen? Hätten Sie vielleicht in Ihrem Herzen gedacht, das ist alles leichter gesagt als getan? Woher nehmen und nicht stehlen? Oder hätten Sie vielleicht dem Samuel geraten, jetzt gebe mal eine Anzeige auf im Stadtanzeiger von Rama, König gesucht? Was hätten Sie gemacht an seiner Stelle? Mache ihnen einen König. Also eins sehe ich an Ihrer Reaktion. Sie wären ratlos gewesen, wie das gehen soll. Ja, wie sollte Samuel den richtigen Mann finden? In unserem heutigen Textabschnitt geht es um Führung, um Gottes Führung im Leben der Seinen. Und wir wollen 1. Samuel 9 nun einmal miteinander lesen unter dieser Fragestellung: Wie führt Gott? Sicher haben Sie sich das in Ihrem Leben auch schon oft gefragt und vermutlich nicht nur einmal. Wie erlebe ich Gottes Führung? Wie weiß ich, was Gott von mir will? Wie erkenne ich seinen Weg? Und was muss ich vielleicht selber noch dazu tun? Ich lese jetzt einmal aus 1. Samuel 9 die Verse 1 bis 10 unter der Überschrift Eine alltägliche Begebenheit. Es war ein Mann von Benjamin mit Namen Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul, der war ein junger, schöner Mann, und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk. Es hatte aber Kisch, der Vater Sauls, die Eselinnen verloren, und er sprach zu seinem Sohn Saul: Nimm einen der Knechte mit dir, mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und sie gingen durch das Gebirge Ephraim und durch das Gebiet von Schalisha und fanden sie nicht. Sie gingen durch das Gebiet von Schalim und sie waren nicht da. Sie gingen durchs Gebiet von Benjamin und fanden sie nicht. Als sie aber ins Gebiet von Zuf kamen, sprach Saul zu dem Knecht, der bei ihm war: Komm, lass uns wieder heimgehen. Mein Vater könnte sich sonst statt um die Eselinnen um uns sorgen. Der aber sprach: Siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das trifft ein. Nun lass uns dahin gehen, vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen sollen. Saul aber sprach zu seinem Knecht: Wenn wir schon hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unserem Sack ist verzehrt und wir haben keine Gabe, die wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir sonst? Der Knecht antwortete Saul abermals und sprach: Siehe, ich habe einen Viertel Silbertaler bei mir, den wollen wir dem Mann Gottes geben, dass er uns unseren Weg zeige. Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen: Kommt, lasst uns zu dem Seher gehen. Und Saul sprach zu seinem Knecht: Du hast recht geredet, komm, lass uns gehen. Unser Kapitel beginnt mit einer ganz alltäglichen Begebenheit. Kisch, einem angesehenen Benjaminiten, waren seine wertvollen Eselinnen weggelaufen und er beauftragt jetzt seinen Sohn Saul und einen Knecht damit, sie zu suchen. Vielleicht staunen Sie, dass so etwas Alltägliches in der Bibel steht. Aber besteht unser Leben nicht wirklich überwiegend aus Alltäglichem? Ist es nicht geprägt von lauter Banalitäten? Unser Leben besteht nicht nur aus lauter Höhepunkten, so schön es vielleicht für uns wäre. Es besteht nicht aus lauter Feiertagen, aus lauter Urlaubstagen, aus lauter Geburtstagen oder sonst was. Wie oft suchen wir einen verlegten Schlüssel im Alltag oder sonst andere Dinge? Mir geht es zumindest so. Wie oft läuft auch bei uns nicht alles glatt, so wie wir es gern hätten? Diese weggelaufenen Eselinnen waren sicherlich ein Ärgernis. Ein unliebsamer Aufenthalt, ein unnötiger Aufenthalt im Tagesablauf der Familie. Mir geht's manchmal so, dass ich mir schon morgen sagen muss: Also der Tag fängt ja heute wieder toll an. Der kann nur noch besser werden. Ich denke, so geht's Ihnen vielleicht manchmal auch, dass alles quer läuft, dass alles nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und wir sehen oft nicht oder vielleicht auch erst hinterher, dass Gott auch solche unliebsamen Ärgernisse in unserem Leben dazu benutzt, um seine Pläne und Gedanken mit uns zu verwirklichen. Gott lenkt, ohne dass wir immer gleich auch seine Führung dahinter entdecken könnten. Das dürfen wir in diesem Geschehen im weiteren Verlauf sehen. Diese weggelaufenen Eselin hat Gott für seinen Plan gebraucht. Er wirkt auch durch Schwierigkeiten, auch durch unangenehme Umstände, auch in unserem Leben. Und in diesen Versen wurde uns auch der Saul vorgestellt. Sein Name bedeutet der Begehrte, der Erforderte. Und dieser Name vom Saul erinnert uns daran, dass Gott das Königtum in Israel auf Drängen des Volkes eingesetzt hatte. Der Erforderte, der Begehrte. Saul kommt aus Gibea, einer Stadt im Stammesgebiet Benjamin, 6 Kilometer nördlich von Jerusalem. Auch über seinen Vater wird hier was ausgesagt. Er wird beschrieben als ein angesehener, als ein wackerer Mann. Also vermutlich war er ein wohlhabender, rechtschaffener Bauer. Saul selber ist jung und schön. Niemand im Volk war so schön wie er. Und außerdem war er noch eines Hauptes länger wie alle übrigen im Volk. So geht es mir auch meistens. Also Sie haben jetzt bestimmt in Ihrem Herzen gedacht, dann habe ich gedacht, jetzt kann ich es auch voll aussprechen. Also menschlich gesehen, muss man sagen, würde er einen imposanten König abgeben. Aus Vers 3 können wir außerdem entnehmen, dass er ein williger und gehorsamer Sohn war, der seinem Vater im Blick auf den Besitz und die Arbeit zur Verfügung stand. Saul war wohl auch ausdauernd auf der Suche nach diesen verloren gegangenen Eselinnen, scheute er wirklich keinen Weg und keine Mühe, sie zurückzubringen. In einem weiten Bogen umzieht er mit seinem Knecht seinen Heimatort Gibea. Saul war auch bereit, auf den Vorschlag seines Knechtes einzugehen, die Suche nicht vorzeitig abzubrechen. Er beharrt auch nicht auf seiner Meinung. Aber er weiß wohl nicht, dass dieser Seher, dieser Prophet in Rama wohnt. Aber, das habe ich jetzt geschwind unterschlagen, er weiß, dass man so einem Mann etwas zum Lebensunterhalt mitbringen soll, dass sich das gehört. Aber er weiß wohl nicht, dass Samuel in Rama wohnt. Das kommt von seinem Knecht, dieser Vorschlag. Vielleicht sagt er uns, wo die Eselinnen noch zu suchen wären. Für Saul ein ungewohnter Gedanke, einen Propheten zu befragen. Vielleicht war es in Sauls Familie auch gar nicht üblich. Man könnte denken, dass sie sich vor lauter Arbeit wenig um politische und geistliche Dinge gesorgt haben. Mit Bestimmtheit kann man es allerdings nicht sagen. Tatsache aber ist, dass wir bei Saul in seiner Anfangszeit durchaus manche positiven Charaktereigenschaften entdecken können. Saul ist ausdauernd und umsichtig. Er kann auf andere hören. Er hat ein gutes Verhältnis zu den Knechten seines Vaters. Er hat ohne Zweifel gute geistige und charakterliche Eigenschaften. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, Saul hatte alle Voraussetzungen, ein rechter König für Israel zu werden. Aber all das ist noch keine Garantie für ein gelingendes Leben. Wir wissen es aus den folgenden Kapiteln, dass es nicht so wurde. Und vielleicht können wir auch schon vorgreifend einen der Gründe dafür benennen. Jemand sagt, das Beste in unserem Leben wird uns zum Verhängnis, wenn unsere Gaben Selbstzweck bleiben. Wenn wir nur uns selber damit leben. wenn sie nur uns oder wenn wir sie nur für uns und unsere Interessen einsetzen. Gaben sind uns zum allgemeinen Nutzen gegeben und sie müssen unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen. Nicht der Anfang, sondern das Ende eines Christenlebens ist entscheidend. Ein zweites fällt auf. Gott führt punktgenau. Und dazu lese ich jetzt weiter die Verse 11 bis 14. Und als sie hingingen nach der Stadt, wo der Mann Gottes war, und den Aufgang zur Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die hinausgingen, um Wasser zu schöpfen. Zu ihnen sprachen sie: Ist der Säher hier? Sie antworteten ihnen: Ja, er war gerade vor dir da. Eile, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest auf der Höhe feiert. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn finden, ehe er hinaufgeht auf die Höhe, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis er kommt. Er segnet erst das Opfer, danach essen die, die geladen sind. Darum geht hinauf, denn jetzt werdet ihr ihn treffen. Und als sie hinauf zur Stadt kamen und in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus ihnen entgegen und wollte auf die Höhe gehen. Als Saul und sein Knecht nach Rama hinaufsteigen, begegnen ihnen einige Frauen, die auf dem Weg waren, Wasser zu schöpfen. Und als die beiden nach dem Säher fragen, erfahren sie, dass dieser gerade heute in die Stadt gekommen war, um auf der Höhe des Opferfests zu halten. Erste Vorbereitungen dazu hatte er bereits getroffen, aber aus irgendeinem Grund muss er nochmal zurück in die Stadt. Und als sie hinauf zur Stadt kamen und in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus ihnen entgegen und wollte auf die Höhe gehen. Punktgenau stoßen Samuel und Saul zusammen. Auf die Stunde genau wurden auch zwei andere Männer, von denen wir in der Bibel lesen, zusammengeführt. Wissen Sie, an wen ich denke? Bitte? Der Kämmerer, ja. Philippus und der äthiopische Kämmerer. Die treffen genau in dem Augenblick zusammen, wie der Kämmerer beim Lesen der Schriftrolle mit seinen Fragen über Jesaja 53 nicht weiterkommt. Genau zu dem Zeitpunkt begegnet Philippus dem Wagen. So einzigartig ist unser Gott. Ich muss Ihnen an der Stelle auch etwas aus meinem Leben erzählen. Ich habe auch mal in einer bestimmten Situation, nicht nur einmal, aber an die musste ich eigentlich jetzt hier denken, ganz punktgenau Gottes Führung erlebt. Und es ist mir bis zum heutigen Tag geblieben. Wir mussten damals in der Bibelschule einen Wäschesack mitbringen. Und ich wusste damals überhaupt nicht, wie so ein Ding aussieht. Und ich hatte auch keines. Und ich konnte auch meine Mutter nicht fragen, weil sie mit meinem Weg nach Aidlingen nicht einverstanden war. An einem Nachmittag, als ich in aller Stille die Dinge zusammenrichtete, die wir mitbringen sollten, hatte meine Mutter eine Einladung zum Kaffeekränzchen bei der Nachbarin. Und als sie nach 2 Stunden zurückkam, hatte sie einen Wäschesack dabei. Und sie hatte ihn von der Nachbarin geschenkt bekommen und in dem Gedanken mitgenommen, der hat ein bisschen zu meiner Mutter gehört, man weiß ja nie, zu was man so etwas einmal gebrauchen kann. Von meinem Kummer mit dem Wäschesack hatte ich ihr überhaupt nichts erzählt. Ich habe es ihr aber daraufhin voller Freude gesagt, dass das genau das ist, was ich in dem Augenblick brauchte und jetzt so auf wunderbare Weise getan bekam. Ich habe ihn übrigens, oder ich benutze ihn übrigens bis zum heutigen Tag, weil er mir eine beständige Erinnerung ist an Gottes liebevolle Fürsorge und an sein punktgenaues Führen. Ja, dann kann man doch wirklich nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Einfach nur staunen. So heißt es in einem Lied. Ja, eine dritte Überschrift über unseren Text. Gott öffnet Samuel das Ohr. Nicht nur Saul erfährt, ohne es zu wissen und zu ahnen, Gottes verborgene Führung, auch Samuel wird von Gott geführt. Sie erinnern sich, dass ich Sie am Anfang fragte, was hätten Sie gemacht mit dieser Aufforderung Gottes, mache Ihnen einen König? Samuel fing nun nicht an, einen geeigneten Mann zu suchen und dazu Familie um Familie unter die Lupe zu nehmen, wie wir es vielleicht in unserem Eifer getan hätten. Was tat Samuel stattdessen? Er tat einfach weiterhin das Nächstliegende und war dabei ganz wach für Gottes Reden und Führen. Das bedeutete ganz praktisch, er machte weiterhin seine Besuche, wie wir es in Kapitel 7 lasen. Dort heißt es in Vers 16 und 17, Samuel richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpah. Und wenn er Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus. Ich habe gedacht, ob uns das nicht vielleicht auch eine Hilfe und ein wichtiger Hinweis ist. Wir müssen uns nicht krampfhaft um Führung bemühen. Wir dürfen einfach in unserem Alltag hörend und offen sein auf ihn, beim Lesen seines Wortes, beim Reden mit ihm, auch in unseren Begegnungen. Gott hat einen Plan. Und im Glauben gilt es nun für uns, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Gottes Wort ist kein Scheinwerfer, der uns eine weite Strecke im Voraus beleuchtet. Das würden wir uns manchmal gern wünschen. Aber Gottes Wort ist wie eine Kerze, die uns Licht geben will für den nächsten Schritt. Und je williger wir uns dem Herrn überlassen und ihm unseren Willen unterordnen, umso mehr werden uns auch die Augen aufgehen für Gottes liebende Führung. Samuel ist bis ins Alter der Mann geblieben, als den wir ihn schon in seiner Jugendzeit kennengelernt haben. Rede, Herr, dein Knecht hört. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Das gilt auch für uns. Er wird's wohl machen. Darauf dürfen wir vertrauen. Gott wird uns den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Er hat sogar versprochen, uns mit seinen Augen zu leiten. Manchmal heißt es vielleicht für uns, stehen zu bleiben und geduldig zu warten, nichts zu überstürzen. Er gibt Gewissheit, wann die Zeit da ist, den Weg fortzusetzen und Schritte zu tun. Das alles schließt aber die Bitte um Gottes Führung nicht aus. In unserem heutigen Textabschnitt dürfen wir erleben, wie konkret Gott leitet und führt. Aber auch wir brauchen dazu Zeiten der Stille vor ihm. Einen Tag, bevor Saul mit seinem Knecht in die Stadt kommt, hatte Gott Samuels Ohr und seine Augen geöffnet und zu ihm gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin. Den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette aus der Philisterhand. Denn ich habe das Elend meines Volkes angesehen und sein Schreien ist vor mich gekommen. Als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr kund, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Nur einen Tag vorher sagte Gott ihm diese Worte. So lange musste er warten. nicht 2 Tage vorher, auch nicht 3, auch nicht 1 Woche, damit er sich hätte darauf einstellen können oder vorbereiten können, wie wir es so gern haben, sondern 1 Tag vorher. Gott hält die Seinen an der kurzen Leine des Vertrauens. Samuel musste bis zum letzten Augenblick vertrauen, dass Gott ihm rechtzeitig sagen würde, wer künftig König in Israel sein sollte. Dann aber, zu Gottes Stunde, geschah das Zusammentreffen der beiden. Zu seiner Zeit zeigte Gott Samuel den Mann, der künftig König über sein Volk sein sollte. Ja, wie Gott das gemacht hat, wie er ihm so eindeutig seine Gedanken offenbaren konnte, das bleibt letztlich ein Geheimnis zwischen Gott und Samuel, so wie es auch bei uns immer ein Geheimnis sein wird zwischen Gott und uns. Nachdem Samuel sich dann dem Saul als der gesuchte Seher zu erkennen gibt und ihm sagt, dass die Eselinnen gefunden sind, nimmt er Saul mit hinauf zum Opferfest. Ihr sollt heute mit mir essen. Morgen will ich dich ziehen lassen. Auf alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir Antwort geben. Und wem gehört alles Begehrenswerte in Israel? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Überwältigt antwortet Saul: Bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches? Bestimmt hat Saul nicht wirklich begriffen, was Samuel ihm damit sagen wollte. Auch wir begreifen nicht immer gleich, was Gott uns mit einem zugesprochenen Wort sagen will. Saul muss aber geahnt haben, dass Samuels Worte eine Verheißung für ihn und für das Haus seines Vaters beinhalteten. Auffallend ist, wie demütig Saul zu diesem Zeitpunkt noch war. Dann führt Samuel den künftigen König sozusagen inkognito bei den Oberen in Israel ein. Saul wird Ehrengast. Er bekommt das beste Stück Fleisch, das eigentlich dem Samuel zustand. Und ich habe mir wieder versucht vorzustellen, wie es uns an Sauls Stelle gegangen wäre. Da sind wir harmlos unterwegs, um die Eselinnen unseres Vaters zu suchen und landen unerwartet als Ehrengast an einer Tafel mit 30 eingeladenen Leuten und bekommen auch noch das beste Stück Fleisch. Also, ich muss Ihnen gestehen, über das Fleisch hätte ich mich arg gefreut. Auch wenn mir alles andere reichlich unangenehm gewesen wäre. Ja, aber es war schon eine besondere Situation, wenn wir uns das so mal versuchen hineinzudenken. Samuel führt Saul Schritt für Schritt in seine zukünftige Aufgabe heran. Gott leitet auch uns Schritt für Schritt. Er tut es nicht unbedingt durch einen Zettel vom Himmel, auf dem steht, dies ist der Weg, den geh jetzt. Und doch dürfen auch wir ganz konkret mit seiner Führung rechnen und haben das bestimmt auch schon oft erlebt. Dieses Kapitel 9 endet mit einer wichtigen ersten Lektion für Saul. Du aber stehe jetzt still. In Vers 27. Du aber stehe jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. Nach dem Essen gehen Saul und Samuel in die Stadt zurück, wo Samuel auf dem Dach seines Hauses mit Saul ein Gespräch unter vier Augen führt, das dann am nächsten Morgen noch seine Fortsetzung findet. Saul soll stehen bleiben und hören, was Gott ihm sagen will. Das Hören auf Gott, das gehörte zum Leben Samuels. Es war noch nicht unbedingt die Gewohnheit Sauls. Saul musste erst lernen, Gott in der Stille zu begegnen. Stille stehen, stille werden, stille sein sind wesentliche Voraussetzungen, wenn wir Gottes Stimme hören wollen. Du aber stehe jetzt still. Jetzt, du aber stehe jetzt still. Das heißt nicht später, auch nicht morgen, wenn es mir vielleicht geschickter in meinen Zeitplan hineinpasst. Nein, jetzt. Es ist nicht einfach, zur Stille vor Gott zu finden und in der Stille vor Gott zu bleiben. Ich denke, Sie haben es auch schon oft gemerkt, wie angefochten das ist. Wie alles Mögliche einen abhalten will und rausbringen will. Ole Hallesby sagt, der größte Segen, den die Stille bringt, das ist der, dass wir die Ewigkeit hören können. Der größte Segen, den die Stille bringt, ist der, dass wir die Ewigkeit hören können, dass wir Gottes Reden hören können. Manchmal, ich möchte fast sogar sagen, oft müssen wir darum in unserem Alltag ringen. Nicht umsonst hat Paulus den Christen in Thessalonich geschrieben, ringet danach, dass ihr stille seid. Ringet danach, dass ihr stille seid. In Zeit mit Gott war einmal zu lesen, bevor man wirken kann, muss man still sein. Und bevor man etwas Großes tun will, muss man auch Großes empfangen. Bevor man reden will, muss man hören. Und das ereignet sich in der Stille. Du aber stehe jetzt still. Eine wichtige Lektion, ich denke nicht nur für Saul, sondern auch für uns. Können wir dennoch still werden vor Gott, um zu empfangen? Nicht im Weiterlaufen, sondern im Stillestehen geschah dann auch, was wir in 1. Samuel 10, Vers 1 lesen. Samuel nahm die Ölflasche und goss sie auf Sauls Haupt und küsste ihn und sprach, »Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt?« Bisher waren nur Priester und Propheten in Israel gesalbt worden. Mit der Salbung Sauls zum König wird zum ersten Mal auch in der Geschichte des Gottesvolkes ein König gesalbt. Und diese symbolische Handlung, diese Salbung bedeutet Erwählung, Berufung und Beauftragung. Mit der Salbung kam der Geist Gottes auf den Gesalbten. Und der Geist Gottes bedeutete auch die Zurüstung für den Dienst, die Qualifikation, die Verleihung der Gaben, die für das Amt notwendig waren. Ohne diese Zurüstung konnte damals nicht und kann bis heute nicht Gott vollmächtig gedient werden. Dazu braucht es den Heiligen Geist. Es muss im Heiligen Geist geschehen. Auch Jesus wurde bei seiner Taufe mit dem Geist der Kraft für sein Werk auf Erden gesalbt. Wir könnten auch sagen, er wurde von Gott dazu autorisiert. Er wurde von Gott in den Dienst gestellt. Auffallend ist in diesem Vers 1 auch, dass Samuel von Saul als Fürsten spricht und nicht als König. Gott bleibt der wahre König seines Volkes. Und auch als Gesalbter bleibt Saul als Fürst dem Willen Gottes untergeordnet. Saul sollte ein König unter Gott sein. Drei Begegnungen sagt Samuel dem Saul noch in den folgenden Versen voraus, die dieser auf seinem Weg nach Hause haben wird. Und ich lese aus Kapitel 10 die Verse 2 bis 7 noch. Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem Grabe Rahels. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die zu suchen du ausgezogen bist. Aber siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von da weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen. Dort werden dich drei Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Brote, der dritte einen Krug mit Wein. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir zwei Brote geben. Die sollst du von ihren Händen annehmen. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zither. Und sie werden in Verzückung sein. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Ja, was wollte, was will Samuel Saul mit diesen etwas eigenartigen Ankündigungen sagen? In einer Predigt, die ich selbst einmal zu diesen Versen hörte, hat mir folgende lebenspraktische Auslegung sehr eingeleuchtet. Man kann die Verse sicherlich theologisch auch noch anders auslegen. Aber wie gesagt, mit diesem ersten, mit den gefundenen Eselinnen, will Samuel dem Saul sagen, Gott kennt deine Probleme, er kennt deine Nöte, er kennt deine Sorgen und hat sich bereits darum angenommen. Mit den zwei Broten, Gott weiß um deine Bedürfnisse und er vermag sie zu stillen. Und mit dem Geist Gottes, der über ihn kommen soll, Gott gibt dir damit alles, was du für dein Amt brauchst. Gott ist, der Saul und uns befähigt und die nötige Kraft gibt, zu tun, wozu er uns beauftragt. Vielleicht lässt sich das Ganze ganz knapp so zusammenfassen. Gott kennt uns, Gott weiß um uns und Gott gibt, das ist genug. Gott kennt uns, Gott weiß um uns und Gott gibt, Gott wird geben, das ist genug. Und wenn diese Zeichen eingetroffen sind, dann tu einfach, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Sauls Weg würde also gelingen, wenn er in dieser Spur blieb. Geh einfach Schritt für Schritt mit Gott und vertraue ihm. Würde Saul in dieser Spur bleiben? Würde er die Gaben, die Gott in sein Leben hineingelegt hatte, zu Gottes Ehre nützen? Davon hören wir dann ein anderes Mal. Ich bete noch zum Schluss. Und Herr, wir danken dir so von ganzem Herzen für all das, was wir auch aus diesem Text für unser Leben ganz persönlich lernen und mitnehmen können. Du gibst uns, was wir brauchen, um einen Auftrag, um eine Aufgabe zu deiner Ehre und in deiner Kraft ausführen zu können. Und du bist es auch, der uns führt und leitet, und uns zeigen will, jedem Einzelnen von uns, wo du ihn haben willst, wohin der Weg geht. Du kennst die Fragen, die vielleicht auf unserem Herzen jetzt gerade brennen. Danke, Herr, dass wir damit vor dir still werden dürfen, dass du uns das heute auch so in unser Herz hineingesprochen hast. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Danke, dass wir uns dir jetzt anvertrauen dürfen, auch für die vor uns liegende Woche. Du weißt, was sie für uns bringt. Du weißt auch, was wir brauchen. Hab Dank, dass du genug hast. Du weißt und du kennst und du gibst. Damit wollen wir jetzt in unseren Alltag wieder gehen und dir vertrauen und dir danken, dass es an deiner Hand geschehen darf. Amen.